Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, viele von euch wiederzusehen, die ich lange nicht gesehen habe. Durch Corona war das ja alles ein bisschen schwierig. Und ich muss sagen, ich finde eure Art, wie ihr das macht hier, auch die Atmosphäre vorne der Empfang mit den Kerzen einfach sehr, ich merke, ich kann hier innerlich zur Ruhe kommen und Gott begegnen, das freut mich. Und ich bin froh, auch heute Morgen mit euch hier zusammen sein zu können. Und ich möchte gerne zum Anfang ein kleines Fenster öffnen. Ich arbeite ja bei der Zentralafrika-Mission und darüber fühlen wir uns ja auch mit euch verbunden. Ich möchte ein kleines Fenster öffnen, genau in die Bibelkurs-App. Ein paar aktuelle Informationen, das muss ich mich mal hier hinstellen, dann kann ich das auch sehen, was ihr da seht. Ja, mach mal ein bisschen schneller weiter, das baut sich ein bisschen auf. Genau, wir haben ja als Zentralafrika-Mission diese Bibelkurse, die wir verbreiten, jetzt auch in eine App gebracht. Und das ist ein Projekt, was mich immer wieder begeistert. Warum? Ja, mach mal weiter, weil die App, da haben wir Bibelkurse in 26 verschiedenen Sprachen inzwischen. Ihr seht unten die ganzen Sprachen und auch die Anzahl der verschiedenen Kurse in den einzelnen Sprachen. Und das wächst ständig. Also in ganz verschiedenen Sprachen kann man die Bibelkurse studieren. Ja, das nächste Bild. Überall, wo es grün ist, wurde die App inzwischen auch schon runtergeladen und geöffnet. Das ist schon sehr viel. Es fehlen noch einige Länder. Das sind aber alles so ganz kleine Staaten, die man hier fast gar nicht sieht. Ja, das nächste Bild. Und jetzt hier, je dunkler es ist, desto mehr Kurse wurden in diesem Land abgeschlossen. Da, wo es ganz dunkel ist, da wurden über 10.000, im Kongo zum Beispiel, 10.000 Kurse schon über die App abgeschlossen. Und ihr kriegt so eine kleine Ahnung, was das für ein Potenzial ist, auch in Länder reinzukommen, in die man sonst auch ganz schlecht reinkommt über Papierkurse. Ja, das nächste Bild. Inzwischen, seit dem Start, wir haben ja mit der App gestartet, im 2017 haben wir bis jetzt heute 129.000 abgeschlossene Kurse. Genau, ihr seht das, es geht jedes Jahr weiter steil bergauf. Also ist das noch sehr viel Potenzial. Und das nächste Bild. Zurzeit haben wir ungefähr 6.000 aktive Studenten pro Monat, die also die Kurse studieren. Und die viele von ihnen werden auch über die App betreut, also von einem Betreuer auf Distanz, wo sie Fragen stellen können und ihre Ergebnisse diskutieren können. Ja, das nächste Bild. Mal ein Beispiel, was man auch jetzt über soziale Medien, wie man plötzlich über soziale Medien für diese App werben kann. Wir haben das mal in Brasilien versucht. Machen wir das nächste Bild. Ja, nächste. Und zwar haben wir im Januar 22 eine Kampagne über Facebook gestartet, wo man einfach Werbung macht und Leute das in Brasilien sehen. Das nächste Bild. Wir haben 33 Euro bezahlt für diese Kampagne. Nächste Bild. 400 Personen haben daraufhin die App runtergeladen. Nächste Bild. 1600 Personen haben daraufhin die App-Webseite besucht. Ja, nächste Bild. 96.000 Personen sahen diese Kampagne, die wir da gestartet haben, diese Werbekampagne. Und nächste Bild. Und wir haben also rechnet, also 8,25 Cent kostet uns dann ein Download. Also, dass mit einer Person die App runterlädt, 8,25 Cent bezahlt. Diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit Facebook-Werbung, die wissen, dass das enorme Zahlen sind, weil die Bibelkurse einfach nicht groß gesucht werden, ist das kein riesiger Markt und deswegen ist das sehr günstig, da auch für zu werben. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Nächste Bild. Genau, vielleicht noch ein paar Studentenkommentare, die wir so kriegen, die uns auch immer wieder Mut machen. Dieser Kurs bringt mich jeden Tag näher zu Gott und es ist gut, etwas über die Bibel und über das Leben Jesu und die Wunder, die er für uns getan hat und immer noch tut, zu erfahren. Ich bin froh, dass ich diese App auf meinem Handy habe. Sie ist ein Segen für mein Leben. Ich möchte jedem, der Christus kennenlernen möchte, sagen, dass er diese App haben und jeden Tag lesen soll. Ich versichere dir, dass dein Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Euer Kurs hat mein Leben durch die Führung des Heiligen Geistes verändert. Ich habe so viel durch Gebet und euren Kurs gelernt, dass mein Heiligungsweg mit Christus begonnen hat, Früchte zu tragen, die es mir erlauben, nicht nur im Geist, sondern auch in der Wahrheit zu wachsen. Und noch eine letzte Aufforderung. Wir haben also diese ganz viele kleine Visitenkarten als PDF oder als Bilddateien. Die kann man sich auf der Webseite runterladen und die kann man auch über soziale Medien, WhatsApp weitergeben in den Sprachen, in denen ihr Leute kennt, denen ihr die Kurse empfehlen wolltet. Also das müssen nicht nur Deutsch sein, das können fremdsprachliche Nachbarn sein. Also eine große Möglichkeit, auch missionarisch aktiv zu sein, auch hier in Deutschland. So, jetzt schließe ich dieses Fenster wieder, ein kleines Werbefenster über die Arbeit der Zentralafrika-Mission. Vielen Dank für eure Gebete, auch für diese Arbeit, und wir freuen uns, dass wir mit euch da verbunden sind und sind gespannt, wie Gott da weiterwirkt. Und wir sehen also noch sehr viel Potenzial, auch gerade durch diese digitalen Kurse. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein ganz anderes Thema nachdenken. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt vielleicht nicht in diesem Rahmen, da ist das nicht sehr passend, in irgendeiner Veranstaltung. Und plötzlich geht die Tür auf, Olaf Scholz kommt rein. Und jetzt begrüßen die einzelnen Personen diesen Herrn Scholz. Und die Art der Begrüßung sagt sehr viel aus. Die einen werden sagen, Tag, Herr Bundeskanzler. Die anderen vielleicht, guten Tag, Herr Scholz. Andere würden vielleicht sogar sagen, Tag, Olaf. Vielleicht würde sogar jemand aufstehen und sagen, ach, hallo Schatz, du bist es. Je nachdem, wie man ihn begrüßt, wie man ihn anredet, das sagt sehr viel aus über eine Beziehung, die man zu dieser Person hat. Das Interessanteste, das Attraktivste am Christentum ist ja Jesus Christus. Und wenn man sich sein Leben anschaut, da fällt auf, dass er ganz anders über Gott geredet hat als all die anderen Menschen, auch als die religiösen Menschen. Und es fällt auf, dass er immer von Gott als dem Vater gesprochen hat. Und dass, wie er zu Gott spricht und wie er mit Gott spricht, also wie er zu Gott spricht und wie er über Gott spricht, immer als den Vater, das ist etwas sehr Auffälliges und wahrscheinlich auch ein Schlüssel, um seinen ganzen Dienst, sein ganzes Leben überhaupt zu verstehen, dass da eine Erfahrung hintersteckte, eine Vatererfahrung, die ihn sehr geprägt hat. Und dieses Wort, was er benutzt, eben hat der Paul im Gebet gesagt, er sagt ja nicht nur Vater, für uns ist ja Vater so ein bisschen etwas manchmal auch sehr Distanziertes, er spricht immer von Abba, also von lieber Papa, diese aramäische Form. Und die höchste Konzentration überhaupt von dieser Abba-Anrede oder dieser Vater-Anrede in der Bibel, im Neuen Testament finden wir im Johannesevangelium und vor allen Dingen in der Abschiedsrede. Da, wo er seine Jünger so ein bisschen vorbereitet, ich werde bald gehen und euch alleine lassen, Kapitel 14, 15, 16, die drei Kapitel der Abschiedsrede und dann Kapitel 17, dieses mit einem hohen priesterlichen Gebet, wo er dann zum Vater redet. Also die ersten drei Kapitel redet er immer über den Vater und nachher zum Vater. Allein in Kapitel 14 spricht er 22 Mal von dem Vater. Und ich möchte euch heute Morgen mal einen kleinen Ausschnitt daraus mit vorlesen. Genau, hier Kapitel 14, die Verse 7 bis 11. Und achtet mal auf den Vater hier. Jesus sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeige uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Jetzt habe ich den Rest bei mir nicht stehen. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Also die Art, wie Jesus über Gott spricht, immer von dem Vater, von dem Papa spricht, zeigt, dass er Gott, es eine ganz besondere Gotteserfahrung in seinem Leben gehabt haben muss. Wenn man das vielleicht mal so ein bisschen mit Abstand einfach liest, so die Evangelien, er muss irgendwie Gott ganz anders kennengelernt haben. Er hat ihn als einen sehr zugewandten, einen sehr fürsorgenden, einen sehr lebensfördernden Papa erlebt. Und man kann sich jetzt fragen, warum knüpft Jesus, der ja eigentlich aus der jüdischen Religion kam, warum knüpft er nicht an diesen reichen Erfahrungsschatz von Gottes Anreden, die ja die jüdische Religion hatte? Weil im Judentum sprach man eigentlich sonst nie von Gott als dem Vater. Das war völlig neu. Und es war sicherlich auch einer der Gründe, warum die Menschen so an dem Mund Jesu hangen, weil sie merkten, wie er von Gott redet, ist irgendwie anders als die Pharisäer. Er scheint irgendwie Gott anders zu kennen. Im Alten Testament ist der Vater Gott eigentlich abwesend. Im Alten Testament ist ja die Gottesanrede, die Gottesbezeichnung, der Gottesname, der sehr bekannt ist, ist ja Yahweh, kommt 6800 Mal vor in der jüdischen Bibel. Und der Titel, das, was wir als Gott bezeichnen, ist ja wie ein Titel, Elohim, das kommt 2600 Mal vor. Dann noch 450 Mal Adonai, das heißt Herr, oder Zebaot 250 Mal, König 150 Mal. Aber Gott als Vater wird nur 15 Mal genannt und auch nicht in der direkten Anrede, manchmal, wenn man ein bisschen über Gott spricht. Aber in der Tora, das ist ja die wichtigste Schriftengrundlage für die Juden, das ist ja die Schriftensammlung, wo der Schöpfungsbericht drin steht und die Vätergeschichte, die Glaubensväter Abraham und dann die Exodus-Erfahrung. Darin kommt das kein einziges Mal in diesen grundlegenden Berichten das Wort, der Ausdruck Vater, Gott als Vater vor. Nach einem Psalm steht es mal, Psalm 68, Vers 6, ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Da wird ein gewisses Vaterbild mit Gott in Verbindung gebracht. Ansonsten ist Gott als Vater abwesend im Alten Testament. Das ist irgendwie interessant. Man kann sich jetzt die Frage stellen, warum? Warum spricht plötzlich Jesus vom Vater? Warum hat man vorher nie was vom Vater? Wir reden ja auch oft als Christen vom Vater. Ich habe eine Erklärung gefunden, die mir sehr einleuchtend ist und die ich sehr interessant finde, dass eigentlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts alle Hochkulturen vom Patriarchat bestimmt waren. Das Patriarchat ist eine Gesellschaftsordnung, in der das Männliche dominiert. Und das war die Vatererfahrung von all den Kulturen der Vergangenheit bis ins 19. Jahrhundert. Das heißt, jedes Patriarchat hatte auch eine patriarchale Religion. Das sah so aus, ein Patriarchat. Es gab zunächst die kleine Zelle des Hauses. Er war der Hausvater, der Hausherr. Er war der Herr über das Haus. Er hatte Macht und Vormundschaft über 30 bis 50 Personen ungefähr. Und das Haus war ja die Wirtschaftseinheit, die kleinste Wirtschaftseinheit, der primäre Ort, wo Leben gelingen musste. Und der Vater war auch Herr über Tod und Leben. Zum Beispiel hat man bei den Römern, wurde ein neugeborenes Kind dem Dominus, also dem Hausherrn, vorgelegt, wenn es geboren war. Und der Hausherr konnte jetzt entscheiden, ob das Kind leben sollte oder ob es sterben sollte. Wenn das Kind zum Beispiel krank war, dann forttöten, ist nur ein Esser, der nichts bringt. Wenn schon mehrere Mädchen da waren und es war wieder ein Mädchen, auch töten. Und deswegen, wenn aber das Gesicht des Vaters plötzlich leuchtet über das Kind, dann durfte es leben. Daher auch der Ausdruck, lass dein Angesicht leuchten über mir. Und dieses Vatermodell, dieser Vater als Herr über Leben und Tod, war auch so ein bisschen das gleiche Modell, was nachher auch dann politisch als Landesvater, das heißt der König, war auch so ein Landesvater, ein Herrscher über dann mehrere Familien. Und so hatte auch jede Kultur auch einen Göttervater. Das war ganz normal, dass Gott ein Vater war, ein Herrscher über Leben und Tod. Es war der oberste Gott am Götterhimmel war der Vatergott in allen Hochkulturen. Bei Jupiter war es der römische, also am römischen Götterhimmel war Jupiter, also war der Vater und Erzeuger der Götter und der Menschen. Am griechischen Götterhimmel war Zeus der Erzeuger und Vater der Götter und Menschen. Shin war auch der Allvater der babylonischen Götter. Und bei den Ägyptern war der Sonnengott Re der Vater und Erzeuger der Götter und Menschen. Das war in allen Kulturen so. Und nur der Gott Israels bricht da aus. Er stellt sich also nicht seinem Volk so als dieser Vater vor. Und dass sich, ja, der, im Judentum hat sich Gott, hat eigentlich Gott genau dieses Vater, dieses Patriarchat der umliegenden Völker eigentlich zerstört. Er hat gesagt, nein, ich möchte mich nicht identifizieren lassen mit all diesen anderen Göttern, die zum Teil sehr willkürlich Macht ausgeübt haben in der damaligen Zeit. Er wollte sich nicht mit den Gewaltherrschern, den Despoten, den Unterdrückern und für die Menschen nur Bedienstete waren, die ihnen etwas bringen mussten, Zwangsarbeiter oder ein notwendiges Übel waren. Mit diesen Göttervätern wollte sich damals der Gott der Bibel nicht identifizieren lassen. Im Alten Testament hat ja Gott sich anders vorgestellt und wir kennen ja diesen Ausdruck Yahweh, wo Gott sich selber vorstellt, als Mose fragt, wer bist du denn oder was sage ich meinem Volk, wer mich geschickt hat? Da sagt der Gott, er sagt nicht, ja, ich bin der große Göttervater, nein, er sagt, sag, ich bin Yahweh im brennenden Dornbusch. Und mit diesem Namen sollen dann alle Generationen der Juden ihn ansprechen. Luther sagt ja, ich bin, der ich bin. Das ist ja dieses Wort, was man eben nicht richtig fassen kann. Eine Erklärung, die mir sehr einleuchtet und plötzlich mir auch sehr nahe kommt, ist, dass es hier ein Verb ist, ein enklitisches Verb. Ein Verb, was nicht alleine stehen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe, ist das ein abgeschlossener Satz, den kann man so alleine stehen lassen. Ich kaufe, es gibt viele Sätze, da reicht ich und ich mache etwas, das ist eigentlich fertig. Aber es gibt Verben, die können nicht alleine stehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich küsse, dann fragt man sofort, wen? Man möchte wissen, wen du küsst. Ich umarme. Da kommt eigentlich auch ein Objekt, auf das das Verb bezogen ist. Und dieses Verb, was hier Gott sagt, ich bin, ist eigentlich auch so im Ursprungssprache so ein enklitisches Verb, was eigentlich bezogen werden muss. Das heißt, die beste Übersetzung ist offensichtlich, ich bin für dich da. Das wäre vielleicht die beste Erklärung. Ich bin für dich da, ich bin für euch da. Man konnte nicht unterscheiden zwischen dich oder euch. Oder auch Gegenwart, Zukunft. Ich werde für dich da sein, ich werde für euch da sein. Das ist eigentlich die Erklärung oder die Bezeichnung, mit der Gott sich vorstellt zum Volk Israel. Ich habe eure Leiden unter dem despotischen Göttervater der Ägypter gesehen und ich bin jetzt für euch da. So ähnlich wie es vielleicht eine Mutter sagt zu ihrem Kind, das, was abends im Bett liegt, draußen gibt's Gewitter, Donner, das Baby, das Kind hat Angst. Und die Mama sagt, keine Angst, ich bin da. Ich bin für dich da. Brauchst keine Sorge haben. Das ist der zugewandte Gott. Gott stellt sie als jemand vor, im Alten Testament, der den Menschen zugewandt ist, der für sie da ist. Und das ist plötzlich eine ganz andere, die anderen Götterbilder, das waren herrschende, dominante Götter. Jahwe ist der Zugewandte, das fürsorgliche Gott. Das heißt, das Göttliche an Jahwe, an dem Gott der Juden, ist seine Zuwendungslust, sein Zuwendungswille, wie er sich den Menschen zuwenden will, und seine Zuwendungskraft. Das ist eigentlich das ist die Basis von dem Wesen Gottes. Ich möchte mich euch zuwenden. Ich bin da für euch. Und genau, die Vateranrede war eher eine heidnische Anrede. Es steht zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 27, die zum Holz sagen, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich geboren. Also die anderen Götter, die anderen Völker, die sprachen zu irgendwelchen Götzen, du bist mein Vater. Aber Gott hat dieses alte Bild zerstört und hat sich dargestellt als der zugewandte Gott. Und jetzt im Neuen Testament kommt jetzt Jesus und an ihm, die Menschen sind ihm ja nachgelaufen. Die haben ja Essen und Trinken vergessen, um nur seine Reden zu hören. Und die waren offensichtlich, er hat so von Gott gesprochen, sie sagten, boah, der hat irgendwie, weiß der mehr von Gott als all die anderen, die von Gott reden. Und er kommt jetzt mit einem ganz revolutionären Begriff, wie er über Gott spricht. Er spricht immer von Gott als dem Vater. Und er redet ihn sogar als Vater an. Also er kommt und füllt jetzt seine, er hat offensichtlich eine eigene, eine Sohnbeziehung, das merken die Menschen irgendwie, also hat er eine besondere Gotteserfahrung gemacht. Und er füllt jetzt dieses alte hebräische Wort oder dieses Yahweh, was man aus dem alten Testament kannte, füllt er plötzlich mit seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Beziehung. Man kann also sagen, dass diese Papa-Anrede, diese Abba-Anrede Jesu, das war eigentlich die gelebte Yahweh-Beziehung. Yahweh sagt Gott, ich bin für euch da. Und Jesus hat sie jetzt selbst erlebt. Er hat wie ein kleines Kind erlebt, der Papa ist für mich da. Und sein Ausdruck, wie er über Gott redet, zeigt, er hat es nicht nur gelernt, wie vielleicht die anderen Juden, die Pharisäer, über Gott sprachen, was sie von ihm gelernt haben. Jesus hatte es selber erlebt. Und das machte ihn so besonders. Er hatte erlebt, ich bin für dich da. Und jetzt hat der Sohn selber, hat jetzt den Yahweh-Vater aus dem Alten Testament, aus dem Yahweh-Gott, selbst offenbart. Und der Yahweh-Gott des Alten Testamentes offenbart sich jetzt selber in dem Sohn, der diese Beziehung ja selbst gelebt hat. Und so auf diesem Hintergrund lade ich uns jetzt ein, diesen Text nochmal zu lesen. Ich möchte ihn nochmal lesen. Und jetzt hört man nochmal rein in diese Verbundenheit zwischen dem Vater und dem Sohn, diese gelebte, ja, ich bin für dich da, Beziehung, die beiden gelebt haben. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Und diese Abba-Bezeichnung, das war wirklich ein Bombeneinschlag, damals ein religiöser Bombeneinschlag für das Umfeld. Das schien offensichtlich so ungewohnt zu sein für die Juden, dass sogar Paulus nachher diesen Abba-Begriff aufgreift. Und dass Paulus nachher auch dieses aramäische Wort sogar aufgreift in seinen Schriften an die römischen und griechischen Empfänger. Er schreibt an die Römer zum Beispiel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, so wie die anderen Menschen vor ihren Göttern, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Jetzt schreibt Paulus hier an die Römer das gleiche aramäische Wort, Abba, lieber Papa. Galater 6, 4, Vers 6 schreibt er, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Also dieses Abba, Papa, das war offensichtlich die Jesus-Version von diesem alttestamentlichen Yahweh-Begriff. Und ich möchte uns zum Abschluss einladen in zwei Überlegungen, die wir mitnehmen in den Tag. Einmal rate ich euch, lest mal Kapitel 14, 15, 16 im Johannesevangelium und achtet mal, wie häufig, wie auffallend viel hier Jesus von dem Vater spricht. Und so diese Vateranrede Gottes ist für mich sind das zwei Überlegungen, die ich da für mich mitnehme. Einmal, dass ich über meine eigene Theologie nachdenke. Reflektiert meine Theologie, das, wie ich über Gott denke, steckt da ganz tief verwurzelt diese Aber-Erfahrung drin? Wie denke ich über Gott? Ist in meinem Inneren die Stimme, die ich höre, ist die Stimme des Zuspruchs lauter als die Stimme des Anspruchs, auch in meinem christlichen Leben? In dem Moment, wo die Stimme des Anspruchs lauter ruft, dominierender ist, ist das nicht die Stimme des Abbas, dieses zugewandten Vatergottes. Natürlich ist im christlichen Leben auch Anspruch da, aber die Stimme des Zuspruchs muss lauter sein. Und wenn die Stimme des Anspruchs lauter ist, ich muss das und ich muss das und ich darf das nicht, dann stimmt in meiner Theologie etwas nicht und meine Theologie reflektiert nicht wirklich diesen Vater Gott als Zentrum meiner Theologie. Und die zweite Frage, auch für mich persönlich, wenn ich an Gott denke, aus meiner Erfahrung, welche Anrede passt für mich am besten? Ist diese Papa, lieber Papa-Anrede, ist das eine Anrede, mit der ich etwas verbinden kann? Wie rede ich über Gott? Mir geht es nicht um die Worte, die wir wählen in den Gebeten, sondern für mich ganz persönlich, was ist meine Erfahrung? Wie habe ich Gott erfahren? Wie erfahre ich Gott? Und wie rede ich ihn an, aus meiner Erfahrung heraus? Das sind zwei Gedanken, die ich euch auch mitgeben will, die ihr auch selbst für euch überlegen könnt. Mein Wunsch ist für mich, wenn ich Jesus sehe, wie er über Gott den Vater spricht, das macht etwas mit mir, das erzeugt eine Sehnsucht in mir, das knüpft an auch an eigene Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Und das finde ich begeisternd. Und diese Zuwendungskraft und auch den Zuwendungswillen Gottes zu mir, das ist das, was mich am Glauben hält. Es ist nicht die Gemeindeaktivitäten, auch nicht meine Aktivität bei der ZAM, oder dass ich irgendwo im vollzeitigen Dienst bin. Was mich am Glauben hält, ist dieses tiefe Aberwesen Gottes, der zugewandte Gott, der sich mir zuwendet. Das nährt meinen Glauben, das trägt meinen Glauben, das fördert meinen Glauben. Und das wünsche ich euch auch. Amen.